Jetzt ist es soweit und wir beginnen mit der Podiumsdiskussion. Wenn es um Psychologie geht in diesem Zusammenhang, in Berlin zu diesem Zeitpunkt heute, dann müssen wir auch etwas sagen zur Psychologie als Disziplin im Kontext Deutschlands in der Vergangenheit. Das letzte Jahrhundert ist immer noch bei uns und liegt wie Albtraum auf den Lebenden. Psychologie ist also auch eine Frage der Geschichte. Die Psychologie war die erste akademische Beruf, in der Nationalsozialismus offen angenommen hat. Und es ist eine reduktionistische Erklärung der Menschheit, die in die Eugenik passte, auch weil die Psychologie annimmt, eine Wissenschaft des Menschlichen. Die Psychologen zur Zeit des Faschismus waren sehr interessiert an der Verhaltensuntersuchung, an der Möglichkeit, Psychotherapie zu entwickeln als etwas, was die Menschen, die Volkskörper enger zusammenhalten würden. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Psychologie nicht nur eine biologisch-reduktionistische Disziplin ist, sondern ist, wie auch die Gene regulieren, beherrschen soll. In dieser Diskussion haben wir nun Podiumsteilnehmer. Hier haben wir nun sechs Thesen, die dazu gedacht sind, einen Keil zu treiben in diese Vorstellung der Psychologie. Die Disziplin Psychologie, die jedes Subjekt aufruft in einer Art und Weise, die einzelnen Menschen glauben, dass die Psychologie etwas ihnen als in ihr Menschsein darstellen kann. Wir wollen das unterbrechen. Wir wollen unterbrechen die Vorstellung, dass Psychologie die Wahrheit über die Menschheit und den Menschen sagen kann. Die Psychologie sagt nicht die Wahrheit. Die Psychologie erzählt eine politische Geschichte, die eine Pathologisierung ausübt auf die Menschen, die nicht reinpassen. Wir wollen dies unterbrechen. Wir wollen, dass ihr uns unterbrecht. Und mit unseren sechs Thesen wollen wir uns kurz fassen, denn wir wollen Zeit für eine Diskussion haben. Erstens, die kritische Psychologie und praktische Dekonstruktion. Die Psychologen sind sich nicht einig darüber, was die Psychologie sein sollte. Wir bezeichnen die als kritische Psychologie. Wir wissen, es gibt viele unterschiedliche kritische Psychologien. Wir nehmen einen Ansatz, der breit gefächert ist, ein Ansatz, der nicht nur die letzten 2 Jahrzehnte die Kritik der Psychologie umfasst. Und wie kritisch sollte die kritische Psychologie an die Mainstream-Psychologie? 6 Hypothesen erst einmal. Erstens, die kritische Psychologie ist nicht ein positives Programm, das Altes mit Neuem ersetzt. Es ist nicht etwas, was ein politisches Programm nutzt, um dann eine neue alternative Psychologie aufzubauen. Wir wollen nicht, dass Psychologen, wie sie effektiver wirken können. Wir wollen nicht neue Unterdisziplinen der Psychologie entwickeln, sodass Psychologien die Menschen neu regulieren und führen können. Politische Programme können uns nicht sagen, was psychologische Programme entwickeln sollen. Wir haben gelernt, dass jede Art von Ausdeutung der Psychologie nur eine Einengung des Menschen, Engung, dass man nicht seine eigene Psychologie verändern kann, um die Gesellschaft auch verändern zu können. Und wir wollen nicht Alternativen entwickeln, die die Wahrheit versprechen, denn wir wissen, dass jedes Ansinnen, die Wahrheit zu erzählen, ein politisches Programm ist, was einen begrenzten politischen Horizont hat und auf den heutigen Tag begrenzt ist. Ich habe eine Frage, das ist ja nur negativ. Was will die kritische Psychologie nun aktiv, positiv tun? Die kritische Psychologie ist die systematische Untersuchung dessen, wie manche Erfahrungen in der Psychologie privilegiert werden, wie dominierende Vorgehensweisen im Dienste der Macht vorgehen. Wir nehmen den Blick des Psychologen und blicken zurück auf die Disziplin Psychologie. untersuchen die Menschen, wir untersuchen und studieren die Psychologen. Die evolutionäre Psychologie, wie bestätigt sie Unterschiede zwischen Menschen und Frauen, sodass sie unveränderbar scheinen in ihrem Geschlecht? Wie werden schwule Männer, Lesben pathologisiert, angeblich in ihrer Entwicklung gestört? Wie werden hier Unterschiede zwischen Gruppen? Wie ist die Untersuchung der Organisation durch Psychologie, durch Psychologen dazu geführt, dass eben auch Dissens entsteht? Es scheint, als ob wir nichts tun können. Wie steht es mit Widerstand? Ist das möglich? Drittens, die kritische Psychologie ist die Untersuchung, wie alle Spartenologie historisch konstruiert, wie auch Alternativen hier dies unterstützen oder ideologische Annahmen im ideologischen Mainstream-Modell unterstützen oder nicht. Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand und in jeder dominierenden Praxis gibt es Widersprüche. Es gibt Raum, wo wir tätig werden können, wo wir das herausfordern können, wie wir den Status quo herausfordern können. Mainstream ist inkohärent. Diese Inkohärenz ist eine Quelle unserer Stärke. Ein psychologischer Test kann benutzt werden, um ein Kind zu retten vor einer Sonderschule, kann benutzt werden und eine Familienstruktur kann eben auch hier ein Instrument werden gegen eine biologistische Ansatzweise. Experimentelle Studien zum Beispiel, auch wenn wir hier sehen, wo Widerstand möglich ist, sind wir aber nicht, sondern wir gucken dialektisch das an. Wir suchen nach taktischen Möglichkeiten und nicht also die Psychologie befindet sich an verschiedenen Orten. Die kritische Psychologie ist auch die unterschiedliche Überwachungsformen und Selbstregulierung im Alltag und die Art und Weise, wie die psychologische Kultur funktioniert, über die Grenzen des akademischen Bereiches hinaus. In den Universitäten, in den Kliniken, nicht nur die Männer, meistens Männer, die Instrumente haben, um zu testen, um etwas durchzusetzen, in den Krankenhäusern, Kliniken und Institutionen, wo Tausende von Professionellen ausgebildet wurden, mit den Theorien, um politische Programme durchzuführen. Programme der Pathologisierung, der Normalisierung. Wir müssen untersuchen und studieren, wie die Psychologie alle rekrutiert. Wir, die wir glauben an Theorien der Persönlichkeitsunterschiede im glücklichen Verhalten, wir müssen untersuchen, wie wir alle da eingefangen werden in dieser psychologischen Kultur. Es scheint, als gäbe es gar keinen Raum für uns, hier Veränderungen vorzunehmen. Fünfte These. Die kritische Psychologie ist auch eine Untersuchung im Alltag, wie der Alltag, die ordinäre Psychologie, unsere Strukturen akademisch und im Bereich hier Möglichkeiten bietet für den Widerstand. Sie gibt vor, Wissenschaft zu sein, aber sie erhält ihre Bilder aus dem Alltag und aus der Politik. Ein Teil der Dekonstruktion der Psychologie ist die Untersuchung, wie die Ideologie in der Politik eine Möglichkeit ist, Möglichkeiten, dass Psychologie bestehen kann. Psychologische Theorien entstehen nicht aus dem Nichts. Sie fallen nicht vom Himmel. Und wir können die Unterschiedlichkeit der Theorien nutzen, um somit subversiv gegen die dominanten Geschichten vorzugehen, wie sie erzählt werden von den Profis. Aber wie kann Dekon helfen? Somit zur letzten These. Die kritische Psychologie ist die praktische Dekonstruktion eines jeglichen Versuches, Verhalten zu normalisieren, Erfahrungen zu normalisieren, andere zu pathologisieren. Psychologie wird konstruiert innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, damit diese Gesellschaft effizienter funktioniert und konstruiert innerhalb dieser Gesellschaft eigene Bildungen. Ein Teil der politischen Tätigkeit, nämlich die Konstruktion der Psychologie anzugehen, ist es, das aufzudröseln, was wir geworden sind. Und die Kritik ist genau ein Teil dieser Dekonstruktion. Das heißt, praktische politische Allianzen müssen eingegangen werden mit all jenen, die die Opfer waren und die pathologisiert wurden. Es ist eine politische Frage, sodass eine praktische Dekonstruktion vorgenommen werden muss. Dekonstruktion jener Apparate in der Disziplin, in der Psychologie. Ich möchte nun Erika Berman Ihnen vorstellen, von Manchester, aus Manchester, England. Professor Berman, ich möchte Sie fragen, die Vorstellung der Entwicklung in der Psychologie, warum führt das zur Stabilisierung? Meine Antwort umfasst sechs Thesen, und zwar Entwicklung als hierarchisch darzustellen. Meine erste These lautet wie folgt: Entwicklung wird immer vorgestellt als etwas, was sequenziell in Stadien stattfindet. Man nimmt an, es sei universell. Das ist das Modell, mit dem es geht. Und in unserem Alltag ist das dominant. Wir haben somit Vorstellungen, wie wir Kinder behandeln sollten, was der Familienkontext sein soll für die Erziehung und ob schwul oder lesbisch sein bedeutet, dass man gute oder schlechte Eltern sein kann. Das sind die Narrative und das scheint vielleicht kultur- und wertfrei, aber sie sind durch Rassen und kulturellen und Geschlechtsidentitätsvorstellungen. Noch wichtiger, sie stellen den Wissensstand dar, und darauf rekrutieren die Institutionen, die dann entscheiden, ob sie intervenieren in unseren Alltag. Entwicklung wird gesehen als etwas, was innerhalb eines Zeitfensters unter bestimmten Bedingungen stattfindet. Wenn diese Bedingungen nicht eintreten, dann sagt man, findet Entwicklung nicht richtig statt und der Staat muss intervenieren. Dieses Modell entwickelt in Hierarchien und Privilegien. Was hat das nun zu tun mit der Psychologie? Zweite These. Psychiatrische Klassifizierung und Pathologisierung werden nicht angegangen. Entwickler unterstützen diese Klassifizierung und Pathologisierung. Man braucht Definitionen dessen, was normal ist, um das Normale vom Pathologischen zu unterscheiden. Entwicklungstheoretische Behauptungen brauchen Normalisierung, um Präskription vorgeben zu können, also was sein muss, wie es sein sollte. Und das heißt, dass Fiktion, Geschichten der Entwicklung erzählt werden, um Natürlichkeit anzubieten, sodass gegenwärtige Systeme privilegiert werden, also Klasse, Rasse, Geschlecht, und sie als natürlich erscheinen. Denn wenn etwas als natürlich, dann wird es als etwas gesehen, was nicht veränderbar ist. Und man behauptet somit mit der Entwicklungstheorie, dass hier Familienstruktur, individuelle Beziehungen und geistige Gesundheit hier wie eben auch Reife und andere Kategorien hineinpassen. Was bedeutet uns in der Praxis? Dritte These. Weil Entwicklungsmodelle das Maskuline vorziehen, werden Frauen, Schwarze, kulturelle Minderheiten, sogar Kinder pathologisiert und als mangelhaft bezeichnet. Das heißt, hier haben wir Schritte in der evolutionären Entwicklungsleiter hin zur westlichen Kultur. Wir können zeigen, wie Frauen und Kinder als weniger rational dargestellt werden, weniger als die mittelschichtigen weißen Männer. Und somit bekommen sie weniger Rechte in der Beratung, in der Repräsentation, denn es wird angenommen, dass andere es besser wissen und andere in ihrem Namen auftreten können. Das heißt, westliche Maskulinität zeigt zu irrationelles Verhalten, nämlich Entfernung von. Aber sprechen Sie nicht hier von kolonialistischen Theorien? Wie steht es mit der modernen technischen Welt? Diese Modelle sehen die moderne technische Entwicklung so, dass Rationalität gegeben wird, dass die Ausbeutung der Arbeit somit erleichtert wird. Wir wissen ja, die Lesben, Schwulen, Juden, Roma, Sinti und auch alle anderen Gruppierungen, die verfolgt wurden damals in der Nazizeit. Ich glaube, da sind es nun vier Dinge, die wir sehen müssen. Wir müssen erst einmal diese Gleichung, die zwischen Adaptation und Entwicklung, muss aufgebracht werden. Wir müssen die Diversität, die Vielfalt aufzeigen, sodass kulturelle und andere Erfahrungen nicht an den Rand gedrängt werden. Und wir sollen dafür sorgen, dass die Vielfalt zelebriert wird, dass sexuelle Erfahrungen und Entwicklungen möglich sind, damit die instrumentelle Ausbeutung unserer Körper, unseres Geistes nicht instrumentalisiert wird und genutzt wird. Und dann die Frage, cui bono, wessen Entwicklung wird hier gefördert? Aber Sie sprachen von Kindern und Entwicklung, aber Sie sprechen nicht von Kindheit. Ja, Kinder selbst verschwinden dahinter, denn das Kind symbolisiert die Individualentwicklung. Das ist eine statistische Fiktion. Es stimmt nicht überein mit den Bedürfnissen und Erfahrungen lebender Kinder. Es ist ein methodischer Trick und bietet eine A soziale Figuren ohne Kultur, ohne Geschichte, ohne Gemeinschaft, aus der sie kommen. Man sagt, man rettet Kinder, aber unterstützt global eigentlich ein westliches ökonomisches und psychologisches Modell der Entwicklung. Also müssen wir vorsichtig sein. Ich glaube, Kinder, wie erscheinen sie auch in internationalen Hilfskampagnen zum Beispiel? Das einzelne Kind in der Vorstellung endlichen Menschen. Hier müssen wir sehen, die Sentimentalität, die das umrankt. Wir werden blind gegenüber den nicht sehr kindergerechten Bedingungen der Kinder in ihren gegebenen Situationen. Aber was können wir somit tun? Ja, wir müssen die monolithischen Definitionen, die müssen unterschiedliche Entwicklungsmodelle fördern, anstatt normalisierende Entwicklungsstadien anzunehmen, müssen wir Entwicklung auf die eigenen Stadien begrenzen, um zu zeigen, was da möglich ist, um somit unterschiedlich Entwicklung ansehen zu können. Und das geht über das Erfahrung hinaus der Enteigneten, also auch die Ausbeutung der Kinder in der dritten Welt oder andere geistige Zustände nicht exotisch darzustellen, sondern wir sollten hier viel mehr Aktivitäten und Kontakte so gestalten, dass Links entstehen, Verbindungen entstehen, wenn es nun um Angelegenheiten geht oder dass wir hier nun zum Beispiel besser die Interessen von Frauen und Kindern, wie eben auch bei Schwarzen und Schwulen und Lesben, sehen, dass hier nun ihre Unterdrückung nicht legitimiert wird mittels der Instrumente, die entwickelt wurden. Ob nun sozial oder individuell, die traditionelle Geschichte der Entwicklung ist eine der Enteignung und nicht der Emanzipation. Was man daraus lernt, Entwicklung als Hierarchie, so wie ich es dargestellt habe, wir müssen den schwierigen Weg gehen zwischen dem unkritischen Zelebrieren der traditionellen kulturellen Formen und auf der anderen Seite dem Imperialismus und der Globalisierung das Wort zu reden. Wir müssen kritische, alternative Traditionen unterstützen, aber alle orthodox angehen und nicht neue schaffen. Das heißt eben auch die Experten nutzen mit dem Wissen, was sie haben, aber ihnen nicht alles überlassen. Das heißt, Allianzen eingehen mit den unterschiedlichsten Gruppierungen. Wir sind noch lange entfernt von der Rekonstruktion eines Emanzipationsmodells. Wir müssen sehen, wie wir zusammen das organisieren. Und wenn wir die Unterschiede sehen, dann werden wir mehr und bessere Ideen haben, was Menschen sind, was sie sein könnten. Und das heißt, dass man so andere Ideen der Psychopathologie dann auch entwickeln würde. Gut, wir zu Geogaka. Meine Frage, was ist daran nicht richtig, wenn man die psychotische Rede konstruiert oder dekonstruiert? Ich bin sicher, wenn man die psychotische Rede untersucht und erforscht, klinischen Psychologen und Psychiater tun, da ist etwas falsch dran. Ich werde es als Beispiel mal nutzen, um Ihnen zu zeigen, wie die Forschung und klinische Praxis nicht neutral ist, sondern pathologisierend wirkt. Und zwar die psychotische Rede und gewisse Muster, die es gibt, pathologisiert werden. Es gibt angeblich in der Psychologie spricht man von Thought Disorder, Gedankenstörungen, und das gibt es psychiatrische Vorstellungen. Eine direkte Reflexion der Störung in dem Gehirn des Menschen wird somit angenommen. Das ist das direkt hier. Aber ich glaube, Sie gehen zu schnell voran, denn was ist denn Gedankenstörung? Es gibt von den Klinikern eine diagnostische Methode. Hier gibt es verschiedene Kategorien, also wie viel Rede, wie viel Information, die Geschwindigkeit der Rede, die Kohärenz, wie die Worte benutzt werden, idiosynkratisches Denken, ein gewisses Verhalten und persönliches und das Verhalten mit seinen verschiedenen Möglichkeiten. Das im Kontext. Und man würde, und das kommt zu der zweiten These, annehmen, dass Gedankenstörung Dach ist, was gewisse Dinge abdeckt. Wir sprechen von der Diagnostik. Wenn dann der Patient eine Note bekommt und eine Einteilung, dann würde man annehmen, natürlich, dass in derselben Beurteilung von zwei verschiedenen Patienten trotzdem Manifestationen erscheinen. Das heißt also, hier liegt eine Abweichung von der normalen Rede vor. Was ist denn normale Rede? Das ist interessant, denn Normalität ist ja nicht das, was von normalen Menschen kommuniziert wird. Erstmal gibt es keine standardisierte Methodik und zweitens, nachdem man das erfunden hat, hat man gesehen, dass auch sogenannte normale gewisse Gedankenstörungen haben, unter Stressbedingungen zum Beispiel oder Ermüdung. Also lautet die dritte These, psychotische Rede wird konstruiert im Gegensatz zur normalen Rede. Und die Normalrede ist nicht das, was normale, eine Vorstellung davon, wie normale Rede sein sollte. Und man braucht sich nur die Kategorien anzusehen. Aber ist es problematisch, dass diese Annahmen bezüglich normaler Rede, die werden nicht artikuliert und wie sie erfunden wurden, wird auch nicht gerechtfertigt in der Literatur und auch nicht besprochen. Diese Skala, die benutzt wird und durch Kliniker eingesetzt wird, um zu diagnostizieren, was bei Patienten vorliegt an Gedankenstörungen. Aber sie wurden auch entwickelt, um als Forschungsinstrument eingesetzt zu werden. Und das ist noch problematischer. Die Forschungsstudien werden meistens so gestaltet, dass eine Hypothese vorliegt bezüglich des Mangels, der zu Gedankenstörungen psychotische Rede führt, Schizophrene, da gibt es eine gewisse Terminologie, die normalen und die nicht normalen. Hier gibt es experimentelle Aufgabe für beide Gruppen. Und dann werden die Gruppen verglichen und da gibt es in Kongruenz. Erstens, manche Schizophrene haben Gedankenstörungen, andere nicht. Bei manchen ist es ab und an. Und drittens, die Sprachstörungen sind vielfältig und enthalten Verhaltensstörungen und Kommunikations. In dem letzten Jahrhundert stellt man sich folgende Frage: Wenn Schizophrenie eine klare Erkrankung ist und somit ein Mechanismus verantwortlich ist, wie kann ein Mechanismus unterschiedliche klinische Bilder darstellen und wie kann ein Mechanismus diese Vielfalt an Störungen aufzeigen? Bis jetzt hat man noch keine Antwort darauf gefunden. Und die Kliniker bedacht, und das ist meine vierte These, dass Gedankenstörung ein Konstrukt ist, der durch die Praxis und die Forschung perpetuiert wird. Probanden werden aufgeteilt in die zwei Gruppen mit Gedankenstörung ohne. Und dann gibt es eine Bewertungsskala. Vielleicht ist die Variabilität in der gestörten Gruppe im Zusammenhang zu sehen mit der Heterogenität der Störungen, die vorliegen. Man kann hier vielleicht erklären, dass es die diagnostischen Kriterien sind und Gedankenstörung ist ein Kriterium. Aber ist ein Circulus vitiosus, nämlich zwischen Diagnostik und Forschung. Gedankenstörung wird definiert. Instrumente werden entwickelt, die dann Kommunikationsverhalten messen. Und sie werden dann benutzt, um für Forschungsprojekte die Probanden auszusuchen. Linguistische Kapazitäten werden getestet. Hier signifikante Ergebnisse entstehen. Dann wird das wieder aufgenommen in das Instrumentarium. Also meine fünfte These lautet, durch diagnostische und Forschungspraktiken sind psychotische Rede, etwas, was zu Fakt wird, eine klinische Entität, die im Patienten verortet ist. Wie kann man diesen Zirkulus durchbrechen? Die kurze Antwort lautet: Die nicht artikulierten Annahmen müssten zutage treten. Und das würde die Kategorie destabilisieren. Es würde etwas sagen über die Neutralität der Forschung und der Klinik und die wissenschaftlichen Modi in der Forschung. Was kann man anstelle dessen vorschlagen? Ich habe eigentlich nur Fragen als Antwort. Wie kann man die psychotische Rede verstehen und nicht pathologisieren? Sollten wir die Kategorie psychotische Rede abschaffen oder als Kategorie beibehalten? Ich habe keine Antwort, ich habe viele Fragen, aber ich überlasse Ihnen für die Diskussion diese Fragen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das Publikum wird diese Fragen dann aufnehmen. Wenn wir uns diese verschiedenen Teile der Psychologie nun ansehen, wir haben ja klinische Psychologie zur Frage der Sprache und auch der Forschung näher angesehen. Jetzt gucken wir uns mal näher die kritische Psychologie an. Und wir haben nun Angel López, Dr. Gordo Angel López aus Spanien.